Ja, guten Tag. Hier ist Andreas Brüning. Ich bin Geschäftsführer von Kulturring Berlin, eine gemeinnützige Gesellschaft, die ab jetzt für Menschen, die nicht so gut sehen können, also sehbehinderte Menschen oder Menschen, die noch weniger sehen können, das heißt vielleicht Schatten und Licht auseinanderhalten können, das heißt auch blinde Menschen, Angebote entwickeln wollen. Und das ist jetzt neu. Und ich spreche jetzt heute mit der Gesellschafterin, die diese Firma mitgegründet hat, Lavinia Knop-Walling, und wir wollen Ihnen ein wenig die Welt des Sehens, der Nichtsehenden nahebringen und den kulturellen Wert, der darin eventuell entstehen könnte.
Ja, und wir sind uns sehr sicher darüber, dass es einen sehr großen kulturellen Wert hat, nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern auch für Sehende. Guten Tag übrigens. Mein Name ist Lavinia Knop-Walling und ich freue mich auf unser Gespräch. Heute geht es insbesondere darum, was bedeutet Sehen eigentlich? Und das ist ja eine sehr umfangreiche Frage, könnte man sagen. Und dazu möchte ich dir vielleicht erstmal eine Frage stellen, Andreas. Wie siehst du eigentlich? Du bist ja sehbehindert.
Ja.
Wie siehst du eigentlich? Also wie nimmst du deine Welt wahr?
Irgendwie ist die Welt für mich löchrig, da ich bestimmte Bereiche in meinem Fokusbereich nicht sehe oder fülle mit Imagination. Das heißt, ich benutze eigentlich, sagen wir mal, mein Gehirn oder mein Geist, um bestimmte Löcher im Sehfeld auszufüllen. Und das ist häufig schön. Also ich muss wirklich sagen, es ist häufig schön. Ich sehe mir die Welt schön. Schwierig wird es, wenn ich versuche, Fahrrad zu fahren und den Poller nicht schön sehen kann, sondern der ist dann tatsächlich da und ich fahre da vollkommen gegen. Vollkommen im Sinne von tatsächlich, dann wird es schmerzhaft, mein Sehen, beziehungsweise dann eigentlich eher mein Knie oder mein Oberschenkel oder irgendetwas. Das heißt, wie sehe ich? Ich sehe noch ungefähr 10% und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich sehe mal seit meiner Kindheit weniger und habe mich so von circa 40% auf 10% runter downgraded, sagt man, glaube ich, oder hinbewegt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich damit viele Sachen sehe und viele Sachen auch nicht sehe. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Straße bin, dann sehe ich bestimmte Sachen vielleicht erst später und Menschen erkenne ich nie wieder, außer sie kommen auf mich zu und sagen, hallo Andreas, wir haben uns doch getroffen und ich bin doch die Sophia oder der Jörg. Ja, dann sage ich, ah, die Stimme kenne ich doch. Und wenn sie ganz nah kommen, also circa 1 Meter vor mir stehen, dann kenne ich sie vielleicht sogar. Aber das ist so meine Welt, in der ich mich bewege. Und was faszinierend ist, dass viele Menschen, die mich nicht so gut kennen, noch gar nicht wissen, dass ich sehbehindert bin.
Das ist eine sehr interessante Art, Sehen auch zu denken. Denn ich denke mir, das hat auch bei Sehenden, auch bei Normalsehenden viel mit Vorstellung zu tun. Und im Prinzip nimmt man ja im Endeffekt nie alles wahr. Man nimmt vielleicht mal hier ein besonders auffälliges Plakat wahr, aber die Autos, die tatsächlich jeden Tag an derselben Stelle stehen, was ja in Berlin ganz oft der Fall ist, die nimmt man dann irgendwann nicht wahr. Und mir geht es ja auch so und ich habe gemerkt, dass jeder, der eine Sehbehinderung hat, der blind ist, eine ganz andere Art der Wahrnehmung hat und auch ganz anders sieht. Ich zum Beispiel sehe, als hätte ich ständig einen Fernseher an, wie bei einem schlechten Fernsehempfang, wenn es immer schneit mit ganz vielen kleinen Punkten, die immer vor meinen Augen tanzen. Und noch dazu habe ich einen Tunnelblick. Und das heißt auch, dass wenn sich jemand vorstellen kann, wie früher diese Computerspiele, sowas wie Counter-Strike, wo plötzlich die Feinde auf einmal im Gesichtsfeld auftauchen. So geht es mir zum Beispiel jeden Tag. Und das ist eine sehr interessante Art des Sehens. Von anderen habe ich gehört, zum Beispiel Glaukom. Leute, die Glaukom haben, die sehen dann durch Nebel, Schwaden und Makuladegeneration ist ja wieder was ganz anderes. So das Umgekehrte von Tunnelblick. Und so sieht dann jeder anders. Und was bedeutet eigentlich dieses Sehen und Nichtsehen?
Ja, das ist doch die absolut große Frage, weil da kommen wir ja schon ins philosophische Feld. Also was wissen wir, wenn wir sehen, und was wissen wir nicht, wenn wir sehen? Und sehen ist natürlich ja so ein Stück weit Teilhabe und auch Schönheit. Also für mich war immer wichtig, dass ich Pflanzen schön sehe oder Blumen. Und ich gehe oft ins Museum, zum Beispiel einfach nicht, um die genauen Bilder jetzt mir in meinen Geist zu ziehen, sondern einfach, um die Farben aufzunehmen. Wenn ich mir von Van Gogh oder von anderen Künstlern, Malern, Bilder anschaue, dann gehe ich ganz oft erstmal über die Farbe. Dazu entsteht in mir dann ein Gefühl, weil die Farbe kann ich wahrnehmen, aber die genauere Spezifizierung des Bildes, was jetzt wo ist, ob da jetzt Blumen drauf sind oder eine Person beschrieben ist, wenn es natürlich vielleicht eine Badende ist oder ein Badender, dann kriege ich das vielleicht noch hin, wenn das Bild groß ist. Aber ansonsten sind es Farben, die mich berühren, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich denke, das machen andere Menschen auch so. Die Frage ist dann, wie sich das Bild der Welt im Außen oder im Innenraum dann tatsächlich entfaltet. Ja, wie ist es für dich? Wo springst du, sagen wir mal, in den Kontakt zu einem Menschen oder auch einem Ding, Lavinia?
In den Kontakt zu einem Menschen oder einem Ding über das Sehen. Ja, das ist eine etwas gerade abstrakte Frage, aber ich finde es interessant, was Sehen im Prinzip auch mit Verständnis zu tun hat. Wie wir sehen, also man sagt ja auch oft, das kann ich einsehen, zum Beispiel in der Hinsicht, dass man etwas versteht. Und in der Hinsicht finde ich es interessant, dass, obwohl es so viele verschiedene Arten gibt, etwas wahrzunehmen und auch bei Sehenden, du sagst jetzt, du nimmst besonders Farben wahr. Ich zum Beispiel nehme seit Jahren fast gar nicht mehr so richtig Farben wahr. Also jedenfalls nicht, wenn es so eine Farben sind, die nicht besonders kräftig sind. Weiß und Schwarz natürlich, aber jetzt zum Beispiel ein Grau oder Braun, das könnte für mich dieselbe Farbe sein. Und deswegen ist da mein Fokus gar nicht so sehr drauf, sondern eher, wie ist die Form? Und was hat das eigentlich mit dem zu tun, wie man die Welt versteht? Und was bedeutet dieses Sehen und Verstehen eigentlich? Kann man ein Objekt oder kann man einen Menschen verstehen, obwohl man ihn ganz anders sieht als zum Beispiel ein sehender Mensch, der zum Beispiel ja ganz genau sieht, wie ist das Gesicht, wie groß ist dieser Mensch, wie breit ist dieser Mensch und was trägt dieser Mensch und was bedeutet dieses Sehen dieses Menschen für das Verständnis, dafür, wie erlebe ich diesen Menschen oder auch wie erlebe ich ein Objekt. Zum Beispiel, wenn ich eine Straße entlang gehe, dann nehme ich dieselben Objekte wahr, die wahrscheinlich auch ein Sehender wahrnimmt, aber ich nehme sie anders wahr. Ich bin daran gewöhnt, immer an dem gleichen Zaun vorbeizugehen, zum Beispiel. Das ist für mich keine Frage, dass es ein Zaun ist. Ich weiß, es ist ein grüner Zaun, weil ich die Farbe noch ganz gut erkennen kann und ich weiß, wie sich dieser Zaun anfühlt und ich weiß, wie sich das Licht, wenn die Sonne stark scheint, an diesem Zaun bricht. Deswegen muss ich mir nicht jedes Mal und jeden Tag dieselbe Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Objekt, an dem ich vorbeigehe? Und ich denke daran, das können sich viele Sehende gar nicht so genau vorstellen, dass zum Beispiel auch eine Wasserpfütze ganz klar eine Wasserpfütze ist, auch für Sehbehinderte zum Beispiel, weil sich das Licht auf dem Wasser ganz anders bricht als zum Beispiel auf Metall.
Ja, interessant. Wenn ich an Objekte denke, du hattest jetzt oder an Gegenstände, die mir in der Umwelt jetzt begegnen, dann glaube ich, bin ich auch schon fast ein Blinder, der aber sehend durch die Welt geht, weil ich habe mein Ziel, ich gehe zu irgendeinem Ort, ich führe ein Interview und dann gucke ich mir vorher im Computer an, wo muss ich hinfahren, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln und vielleicht auch ein Stück weit mit dem Fahrrad. Und dann lerne ich das auswendig und dann fahre ich dahin und dann denke ich gar nicht mehr nach, sondern ich habe einfach mein Ziel und die bestimmten Aspekte mir eingeprägt. Und aber wenn ich jetzt an andere Objekte denke, wo ich das Gefühl habe, ich müsste da jetzt irgendwie nochmal rangehen, zum Beispiel Skulpturen im Museum, die wollte ich früher mal anfassen, das durfte man nicht, weil man Sorge hatte im Museum, dass diese sich durch meine Schweißabsonderungen verändern. Aber das ist heute natürlich teilweise möglich, weil Blinde und Sehbehinderte natürlich auch Tastführungen im Museum machen können. Und deshalb, das habe ich auch schon gemacht. Und das gibt mir ein ganz anderes Gefühl für für ein Objekt, wie du gesagt hast. Und Frage auch ist natürlich immer, wie ist das Licht? Weil ich sehe auch, aber meine Hände sagen mir auch irgendwas über das Objekt aus, über Rundheit, über die Oberfläche, wie die sich anfühlt, ist es kalt oder warm? Das sind einfach ganz andere Aspekte, die auch was für mich mit Sehen zu tun haben, aber mit innerem Sehen. Und dieses innere Sehen, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch ein Stück weit die Schattenwelt ist oder ob es die Vorstellungswelt ist, die Imagination, die dann entsteht, wenn ich irgendwie über die Hände oder über ein Wort, über das Ohr ein inneres Sehen erzeugt wird. Und dieses innere Sehen, das interessiert mich schon seit meiner Kindheit, weil ich immer wieder in dieses innere Sehen zurückgegangen bin oder geworfen wurde oder es gesucht habe, weil das war eine Welt, in der ich mich irgendwie zu Hause fühlte oder auch sicher fühlte. Mhm. Und wobei ich jetzt auch von anderen Menschen denke, die ganz normal sehen, die halten sich in der Welt fest an den Dingen und fühlen sich sicher, wenn sie irgendwo draußen spazieren gehen und den Baum sehen und das Pferd sehen und das Schaf sehen und ihr Kind neben sich laufen sehen. Und bei mir passiert aber ganz viel auch in einer inneren Welt, in einem Prozess von inneren Sehen. Und wobei ich das nicht als Gefangennahme empfinde, sondern auch als Bereicherung, weil das ist irgendwie ich finde auch eine Gabe. Wie erlebst du das, Lavinia?
Also da, was du gerade erzählst, das erinnert mich total an das Höhlengleichnis von Platon. Nur dass du es irgendwie schon angewendet zu haben scheinst, das innere Sehen und also das Höhlengleichnis, ja, die Menschen, die sitzen in einer Höhle, muss man sich vorstellen. Und das Licht des Feuers wirft die Schatten der Außenwelt auf die Höhlenwand, sodass die Leute, die da angekettet sind in der Höhle, den einzigen Eindruck, den die haben, sind die Schatten. Bis dann irgendwann mal einer der Gefangenen aus der Welt hinaustritt und tatsächlich sieht, was wirft eigentlich diese Schatten, nicht wahr? Das sind Wagen und Menschen und wie sehen die eigentlich in Wirklichkeit aus? Denn auf der Leinwand sozusagen, auf der Höhlenwand ist das ja etwas verzerrt. Und er also quasi erleuchtet und kommt zurück in die Höhle und erzählt den anderen Gefangenen und die wollen ihm gar nicht glauben. Und ich glaube, am Ende bringen sie ihn auch um. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber in der Hinsicht finde ich es total interessant. Wer sieht jetzt irgendwie wie? Und was bedeuten diese Schatten für verschiedene Menschen? Und inwiefern ist man auch bereit, andere Wahrnehmungen anzunehmen? Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Wie weit bin ich bereit, die Schatten der anderen zu betrachten oder auch zu verstehen?
Das zeigt mir wiederum, dass Sehen und Sicht ganz, ganz wichtige Dinge und Konzepte in unserem Alltag, in unserer Kultur sind, denn das Sehen als das Verstehen und die Sicht auch als unterschiedliche Arten etwas verstehen zu können, zum Beispiel. Und die innere Sicht, die kann ja bei jedem anders sein. Und ich denke mir aber, dass jeder, der eine andere Sicht hat, zum Beispiel ein Blinder, der jetzt ganz anders sieht als ein Sehender oder zum Beispiel jemand aus einer anderen fernen Kultur, der auch ganz andere Traditionen hat, dass sich dieses Zusammentreffen ganz bereichernd auswirken kann. In der Hinsicht, dass es immer so ist, als würde der Erleuchtete oder der Philosoph in die Höhle kommen, in deine private Höhle, wo du nur die Schatten siehst, die du interpretieren möchtest oder so, wie du sie verstehen möchtest und dir vielleicht die Augen öffnen kann und dir zeigen kann, da gibt es aber auch noch eine andere Art zu sehen. Und sei es jetzt nur in der Hinsicht, dass man zum Beispiel auch mit den Händen sehen kann oder dass man mit der Nase sehen kann oder auch mit den Hörern und das alles in der Hinsicht, dass man dadurch verstehen kann, dass man auch noch andere Sinne hat, mit denen man Verständnis generieren kann.
Genau, das finde ich einen interessanten Aspekt. Das heißt im Endeffekt, dass man auch mit anderen Sinnesorganen sehen kann, dass aber in meiner Wahrnehmung heißt es denn, dass ich zum Beispiel jetzt mit den Händen oder mit den Ohren innere Bilder erzeugt werden können. Das heißt, durch Empfindung oder durch einen Satz oder durch ein Theaterstück. Also das Höhlengleichnis ist ja auch eine Art Theaterstück, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Es ist ein Plot, also eine Handlungsabfolge, die man auch spielen könnte. Und in den Tragödien wurde das ja auch in griechischen Stadtstaaten praktiziert, um Menschen in bestimmte emotionale Zustände zu bringen, innere Welten zu bringen. Mhm. Und innere Zusammenhänge. Und damit dann auch irgendwie zu erklären, aha, das sind bestimmte Sichtweisen und Sehensweisen. Und hier kommen wir natürlich mit dem Wissen und dem Nichtwissen zusammen. Und die Frage ist für mich jetzt auch, sehen wir nicht, was sehen wir, wie können wir auch kulturell, wir haben ja Kultur Regen Berlin hier im Feld, wo wir beide assoziiert sind, Lavinia, du und ich, wie können wir das Sehen und das Nichtsehen in Beziehung setzen und so einsetzen, dass es für Menschen, die zum Beispiel auch an einem Höhlengleichnis oder an einer Tragödie oder einem Theaterstück oder in einer Oper oder in einem anderen Stück, das dargeboten wird, interessiert sind. Genau, und nicht nur die Nichtsehenden einzuladen, sondern auch die Sehenden einzuladen. Und da experimentieren wir ja auch in unserem Feld. Also, wie denkst du darüber?
Ich habe heute eigentlich erst wieder gelesen, dass wir in der Kindheit viel mehr unserer Sinne benutzt haben, also als Sehende zumindest, dass wir ja viel mehr Dinge in die Hand genommen haben, in den Mund genommen haben, viel mehr Dinge gehört haben und gerochen haben. Aber während wir so erwachsen werden, nehmen wir immer mehr Abstand von dieser Art der Wahrnehmung. Also haben die anderen Sinne, also es sei denn, man ist blind, haben diese anderen Sinne vielleicht auch irgendwas Kindliches, und dieser Übergang zum Sehen ist vielleicht auch so ein Übergang zum Erwachsenwerden, oder wie siehst du das?
Ja, ich würde ja sagen, die Interpretation ist dann, die transformiert sich oder verändert sich, wandelt sich. Weil ich habe auch als Kind was gesehen. Ich habe als Kind wahrscheinlich sogar mehr gesehen, als ich heute sehen kann, tatsächlich visuell aufnehmen kann, und schneller gesehen. Mhm. Aber ich denke auch, dass es sicherlich auch ein kindliches Sehen gibt. Das könnte man, und es gibt ein jugendliches Sehen, es gibt ein erwachsenes Sehen. Vielleicht gibt es sogar ein Sehen in mittleren Jahren und ein Sehen im Alter, weil natürlich andere Aspekte im Fokus kommen. Zum Beispiel bei älteren Menschen habe ich das Gefühl, die gehen dann eher spazieren, setzen sich in den botanischen Garten auf die Bank, lassen die Füchse herankommen, füttern sie oder füttern sie nicht, weil sie das als gegen die Natur empfinden, dass die auch noch gefüttert werden. Das heißt, die haben einen anderen Blick, und Kinder wollen dann eher mit den Füchsen vielleicht spielen und laufen auf sie zu. Die haben eine ganz andere, wollen sie anfassen. Es gibt so andere Herangehensweisen im Alter. Aber ich glaube, dass es diese ersten Jahre, dass Kinder, sagen wir, irgendwie eher anfassen wollen, nochmal betasten wollen, dass das also eine starke, ja, einfach ein Fund ist, also auch die Welt zu begreifen. Und das sollte man heute eigentlich wieder einführen. Ich meine, das könnten wir zum Beispiel als Kultureinrichtung ja Menschen nahe bringen. Zum Beispiel durch Tastführung. Fällt mir gerade ein. Im Theater, in der Oper oder im Tanzstück. Mhm.
Ich finde ja das ganz besonders, so eine Stücke, die, oder vielleicht auch so eine Ausstellung, die das schon mitdenken, bei denen es keinen so großen Unterschied gibt zwischen dieser Ausstellung, dieser Teil der Ausstellung, diese Wahrnehmungsformen, zum Beispiel dieser Audioguide, das ist nur für Blinde und Sehbehinderte. Das ist ja auch schon eine Art Ausgrenzung, obwohl es eigentlich Inklusion sein sollte, ist es auch eine Art Ausgrenzung, denn das bedeutet, dass man Sehende halt nicht mitdenkt in dem Sinne. Obwohl das für Sehende vielleicht auch schön ist, und vielleicht gibt es da auch so eine, oder ganz sicher gibt es da auch so eine Barriere, wenn man liest, zum Beispiel, das ist für Rollstuhlfahrer. Und da finde ich auch, dass zum Beispiel eine Tastführung, also für die, die es noch nicht wissen, eine Tastführung ist bei einem Theaterstück etwas, was dem Theaterstück vorangeht. Und da kann man zum Beispiel Requisiten und Kostüme ertasten und auch mal die Bühne begehen. Und da finde ich einfach, dass eine Tastführung etwas Spezielles ist, was nicht nur Blinde und Sehbehinderte anziehen könnte, sondern auch für Sehende ein tolles Ereignis wäre. Es ist ja quasi ein Mehrwert. Da lernt man zum Beispiel vielleicht ein paar Schauspieler kennen oder man kann einmal bei Don Quixote den Einkaufswagen betasten, der das Pferd darstellt, oder bei einem anderen Stück, zum Beispiel bei Othello, das Brautkleid der Desdemona anfassen, betasten. Und das ist auch mal eine ganz andere Art. Beim Sehen, da fehlt ja ganz oft mir jedenfalls diese Materialität, also dieses, es gibt ja eine andere Art von Verständnis, wenn man ein Objekt in der Hand hat, als wenn man es einfach nur sieht. Und das finde ich, das wird ganz oft vernachlässigt bei vielen Stücken. Und da finde ich auch, das könnte gut in einige Stücke eingebaut werden. Also, dass man zum Beispiel nicht nur eine Tastführung hat, die einem Stück vorangeht, sondern da hat man zum Beispiel etwas, was in das Stück schon einbezogen ist. Zum Beispiel, dass man in einer Performance sitzt. Das hatte ich zum Beispiel vor einem Jahr. Das war das Stück Invisible von Jess Curtis. Da konnte man auf der Bühne sitzen und die Performer sind um einen herumgegangen und haben so eine Vorhänge mit so Plastikstrüppen einem übers Gesicht gezogen oder einen angefasst. Und das war auch im Dunkeln. Dafür muss man natürlich bereit sein. Aber es ist ganz toll gewesen, weil es halt in der Hinsicht auch nicht nur für Blinde etwas war, sondern es war etwas für alle. Wenn man sich traut, kann man sich auf die Bühne setzen und hat das ganze Erlebnis haben. Und das ganze Erlebnis bedeutet dann nicht nur zu sehen, sondern das ganze Erlebnis bedeutet, die Präsenz zu fühlen von den Schauspielern um einen herum, akustisch, sicher auch olfaktorisch irgendwann, und aber auch besonders haptisch, taktil.
Das finde ich ein ganz schönes Beispiel, weil es so eine Umkehrung ist. Also im Dunkeln auf der Bühne sitzen, nicht im Publikum und auch nicht im Licht. Und dann kommen Schauspielerinnen, die teilweise, glaube ich, blind oder sehbehindert waren und teilweise auch nicht, die einen Erlebnisraum schaffen und geschafft haben mit dem Choreografen Jess Curtis und anderen. Ich glaube, Sophia Neises war auch mit dabei, dass Raum gibt oder der Raum gibt, um neue Erfahrungen zu machen. Das heißt auch, sich anders zu erfahren. Zum Beispiel eben gerade dieses haptisch-taktile Empfindungsräume eigentlich, ja, die dann da entstehen und die dann eher innere Räume darstellen, weil man meiner Vorstellung jetzt imaginieren muss. Ja, also wir laden Sie ein, aufmerksam auf unserer Seite Kulturring Berlin zu schauen, was als nächstes passiert. Und natürlich unseren nächsten Podcast zu hören. Wir werden natürlich auch Tastführungen und Theaterstücke, die inklusive und nicht sehen Aspekte involvieren oder herausarbeiten, immer wieder vorstellen und freuen uns auf Ihr Zuhören. Und Sie sind natürlich herzlich willkommen, auch dann diese Stücke sich anzusehen.
Und vielleicht neue Arten von Verständnis zu bekommen.
Genau, es sind momentan ja die Zeiten, die Corona-Zeiten, die gestreamten Zeiten. Aber ich denke im Jahr 2021 aller spätestens oder vielleicht schon im Dezember gibt es sicherlich eine Möglichkeit, Neues zu erfahren und einen Raum zu betreten, der anders ist als Sie dachten, dass er ist, und auch anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Ja, ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und gebe das Wort nochmal an Lavinia.
Da kann ich eigentlich auch nur zum Schlusswort sagen, wir sehen uns demnächst, egal ob in Ihrem Theater, Kino oder wo auch immer, aber auf jeden Fall im nächsten Podcast.